Sprüche 17, ab Vers 15. Wer den Schuldigen gerecht spricht und den Gerechten schuldig, die sind beide dem Herrn ein Gräuel. Liebe Freunde, das Recht darf nicht gebeugt werden. Manchmal weiß man nicht genau, wer schuldig und wer unschuldig ist. Wo aber die Beweislage klar ist, da muss ein gerechtes Urteil gefällt werden. Beides wäre sonst schlimm, den Gerechten schuldig sprechen und den Unschuldigen verurteilen. Wer das tut, der verfällt dem Gericht des allerhöchsten Richters, und das ist Gott. Auch eine Warnung an Richter oder Anwälte, die das Recht ganz bewusst beugen. Also wie gesagt, es ist nicht immer ganz klar, ja, ob jemand schuldig oder unschuldig ist, aber wo wirklich die Beweise 100% vorliegen und trotzdem jemand freigesprochen würde, da ist das Rechtsbeugung. Und genauso umgekehrt, wo jemand 100% unschuldig ist und verurteilt wird, ist das Rechtsbeugung. Und wisst ihr, was der schlimmste Fall war in der Geschichte der Rechtsbeugung, wo der Schuldige gerecht gesprochen wurde und der Unschuldige verurteilt? Das war der Prozess vor Pontius Pilatus, wo auf Drängen der Führungsleute des jüdischen Volkes, nicht aller, aber der überwiegenden Führungsschicht, die das Volk aufgehetzt hatten, auch nicht das ganze Volk, sondern die, die eben damals gerade zugegen waren, also ich denke auch hier sehr gerecht und differenziert, auch was das angeht, die auf Drängen dieser Leute als römische Obrigkeit den Herrn Jesus verurteilt haben zum Tod am Kreuz. Es musste geschehen, damit wir durch sein Blut erlöst werden, aber gleichzeitig gilt doch wehe den Menschen, die ihn zu Unrecht verurteilt haben. Sie wird ein hartes Gericht treffen, genauso wie den Verräter Judas, der den Herrn Jesus kannte, der mit ihm gewandelt ist und ihn trotzdem ausgeliefert hat. Das Recht darf nicht gebeugt werden. Wer es trotzdem tut, den trifft das Gericht des allerhöchsten Richters, Gott. Soweit zu Vers 15. Vers 16. Was nützt das Geld in der Hand des Narren? Soll er Weisheit kaufen in seinem Unverstand? Ist Weisheit käuflich oder nicht? Kann ich hingehen, laden und sagen, ich möchte Weisheit kaufen? Ich gebe euch viel Geld, wenn ich weise werde. Funktioniert nicht. Es gab im Mittelalter den Missbrauch, dass man geistliche Ämter, zum Beispiel Bischofsämter, gekauft hat gegen Geld. Man kann auch heute Titel kaufen, habe ich schon gehört. Ich weiß nicht, Doktortitel, geht es und so. Da hätte ich nicht 8 Jahre schuften müssen für meine Doktorarbeit. Aber manche, die kaufen das einfach. Oder bekommen einen Ehrendoktor, das dann vielleicht eher verdient, aber trotzdem, das zu kaufen, das geht gar nicht. Und umso weniger ist Weisheit käuflich. Sie ist ein Geschenk Gottes. Wir denken an den König Salomo, der betete, Herr, ich bitte dich um Weisheit. Und dann hat ihm der Herr Reichtum und Macht dazu geschenkt. Aber er war wirklich, am Anfang zumindest, ein König nach dem Herzen Gottes, wie sein Vater David. Er hat um Weisheit gebetet, nicht um Reichtum und Macht. Später ist er zeitgleich abgefallen, aber ich bin überzeugt, da er im Alter das Buch Prediger geschrieben hat, dass er noch umgekehrt ist, dass er wieder zum Herrn zurückgefunden hat. Weisheit ist nicht käuflich, sie ist ein Geschenk Gottes. Sie kann allein erworben werden unter Gebet durch das Studium des Wortes Gottes. Das ist der Schlüssel zur Weisheit. Von Natur aus sind wir nicht weise, allesamt. Aber wir können weise werden, wenn wir in der Bibel zu Hause sind. Sprüche Salomos ist ja das Buch der Weisheit, deshalb bedachten wir es jetzt auch hier, weil wir da alle da zu lernen haben, auch ich. Und die ganze Bibel aber lehrt uns die Weisheit des Herrn, seinen Heilsplan und den Erlösungsweg. Wer meint, sich mit Geld alles kaufen zu können, eben auch geistige und geistliche Güter, der ist ein Narr, der ist gerade nicht weise. Das ist paradox. Ja, soweit zu Vers 16. Was nützt das Geld in der Hand des Narren? Soll er Weisheit kaufen in seinem Unverstand? Gehen wir weiter zu Vers 17. Vers 17. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Freundschaft, das ist ein hohes Gut. Und ich frage euch jetzt nicht, wer alles gute Freunde hat oder vielleicht falsche Freunde schon erlebt hat. Ich habe beides erlebt, echte Freunde, aber auch Freunde, die einen dann verlassen haben, wenn es einem schlecht ging. Man hat schon festgestellt, reiche Menschen haben viele Freunde, in Anführungsstrichen, aber nur solange sie reich sind. Sobald sie Insolvenz haben, dann wenden sich viele ab. Da ist ja nichts mehr zu holen. Waren das echte Freunde? Nein. Ein echter Freund erweist sich in der Not. Falsche Freunde sind nur so lange da, wie sie einen Vorteil zu erwarten haben. Deshalb lasst euch warnen und seid auch selber echte und zuverlässige Freunde. Verlasst eure Freunde nicht, wenn es ihnen schlecht geht. Gerade dann brauchen sie euch. Wer in der Not bei dir bleibt, erweist sich als echt. Hast du gute, zuverlässige Freunde? Das sind oft nur wenige, vielleicht nur einer. Aber der ist wenigstens dann echt. Das wünsche ich jedem von uns. Und bist du für andere ein wahrer Freund? Der beste und absolut zuverlässige Freund für uns ist der Herr Jesus. Er verlässt uns nicht als seine Kinder. Und da dürfen wir uns darüber freuen. Ihr seht, auch beim Buch der Sprüche, es hat auch immer eine christologische Botschaft, auch auf Christus bezogen. Dann Vers 18, Sprüche 17, Vers 18. Ein Mensch ohne Verstand ist, wer Handschlag gibt, wer Bürgschaft leistet gegenüber seinem Nächsten. Wisst ihr, was eine Bürgschaft ist? Ich verbürge mich mit meinem Besitz, mit meinem Haus, mit meinem Leben für den anderen, damit er etwas bekommt, Geld bekommt, ein Haus bauen kann und so weiter. Aber wir sehen im Buch der Sprüche, es wird immer wieder gewarnt vor Bürgschaften, dass man sich mit Haut und Haaren verpfändet und die Bresche springt für einen anderen. Ist das nicht unchristlich, wenn man das nicht tut? Kann man sich fragen, hast du das schon mal getan, eine Bürgschaft für jemanden abgelegt? Vielleicht innerhalb der Familie, aber vielleicht auch für ganz Fremde. Nun, Gottes Wort sagt uns, du kannst anderen Geld schenken, du kannst anderen etwas spenden und sagen, das gebe ich dir, gebrauche es, ich schenke es dir, will es nicht zurück. Da hat man es abgegeben von dem, was man selber hat. Aber die Bibel sagt, du darfst niemals dein Leben oder deinen Besitz für andere in die Waagschale werfen. Das sollst du nicht machen. Und sagen, ja, wenn er insolvent geht, dann bin ich auch mit insolvent. Denn ich habe ja alles, habe mich ja verbürgt. Ne? Habe mich für ihn in die Waagschale geworfen. Nein, vor Bürgschaften warnt uns deutlich Gottes Wort. Viele, die für andere gebürgt haben, haben alles verloren. Ich kenne einen Fall, wo eine Familie gebürgt hat für ihren Vater und der hat dann sein Geschäft verloren. Die Frau wurde schwer krank und die hatten keine Krankenversicherung. Und dann haben sie so viel Geld verloren, dass auch nicht nur das Haus des Vaters, sondern auch das Haus von dessen Mutter und weg war. Und dann auch das Haus des Sohnes in Gefahr stand. Beispiel. Man hat es ja gut gemeint, wollte dem Vater helfen, trotzdem war es nicht biblisch, das so auf diese Weise zu tun. Man hätte lieber ihm etwas schenken sollen und sagen, gut, das können wir geben, aber das ist es dann und fertig, wir haften nicht mit unserer Existenz. Viele, die für andere gebürgt haben, haben alles verloren. Warum sollen wir nicht bürgen für andere? Das Leben hat uns Gott geschenkt, ebenso die Gaben. Wir dürfen diese nicht verschleudern, so als ob sie uns gehörten und wir die einfach abgeben könnten. Das ist das, was uns ausmacht. Das können wir nicht einfach abgeben. Ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert, aber das Wesentliche ist, schenken, spenden, ja, aber nicht in Bürgschaft treten für andere und sagen, ich trete dafür ein, mit meinem ganzen Besitz und vielleicht sogar meinem Leben. Ein Mensch ohne Verstand ist, wer Handschlag gibt, wer Bürgschaft leistet gegenüber seinem Nächsten. Dann Vers 19, wieder ein ganz anderes Thema. Wer Streit liebt, liebt die Sünde. Wer sein Tor zu hoch baut, fordert den Einsturz heraus. Ein Christ darf nicht streitsüchtig sein. Oder bist du ein streitsüchtiger Mensch und du denkst, der Heilige Geist wohnt in deinem Herzen? Wie reagierst du, wenn Streit auf dich zukommt? Machst du mit oder entfernst du dich und betest erst? Ihr merkt, das Thema kommt mehrfach vor in den Sprüchen. Nun, bei Streit geht es ja oft so um den Wahrheitsanspruch. Wer hat Recht? Wahrheit muss sein, natürlich, aber es sollte keine Rechthaberei sein. Wahrheit muss, wenn sie echt ist, immer mit Liebe gepaart sein. Sage die Wahrheit in der Liebe, lesen wir im Neuen Testament. Und deshalb gilt, höre auf zu streiten, bevor es zu Verletzungen kommt. Zu Verletzungen mit Worten und vielleicht sogar mit Fäusten. Gibt es ja leider auch oft, nicht nur bei heißblütigen Völkern, es kann auch bei nördlichen Völkern passieren. Deshalb, ein Christ soll nicht streitsüchtig sein, sondern ein Friedensstifter. Und dann steht noch in Vers 19, die zweite Hälfte, wer sein Tor zu hoch baut, fordert den Einsturz heraus. Was heißt das Tor zu hoch bauen? Damit ist der Stolze gemeint. Der Stolze provoziert den Einsturz. An anderer Stelle im Buch Sprüche heißt es, viel bekannter, Hochmut kommt vor dem Fall oder Stolz kommt vor dem Zusammenbruch. Vielleicht warst du auch schon mal in einer Phase, wo du richtig stolz warst auf deine Leistungen. Ich habe das mehrfach erlebt, ja. Und dann plötzlich kommt eine Krise. Zum Beispiel einmal habe ich mich sehr gefreut, dass eine neue Buchreihe von mir veröffentlicht wurde. Und dann kam, gerade als der Vertrag unter Dach und Fach war, der Anruf, meine Oma liegt im Sterben. Das war sofort das Liebesreden Gottes. Hebe jetzt nicht ab an dieser Freude, sondern bleib auf dem Boden. Jetzt hast du gleich die entsprechende Antwort, dieser sehr schmerzliche Anruf für mich, denn meine Oma, die hatte ich über alles geliebt und das war schon eine sehr schwierige Nachricht für mich damals. Also, wer nicht diese Demütigungen von Gott erkennt und annimmt, der bleibt hochmütig und Hochmut kommt vor dem Fall. Deshalb halte dich zu den Geringen und bleibe auf dem Boden. Dann wird dein Haus nicht so leicht zum Einsturz kommen, auch nicht dein Lebenshaus. Wer Streit liebt, liebt die Sünde. Wer sein Tor zu hoch baut, fordert den Einsturz heraus. Wir gehen weiter zu Vers 20. Das sind insgesamt noch bis Vers 28, dann sind wir bei Vers 20. Ein verkehrtes Herz findet nichts Gutes. Und wer falscher Zunge ist, wird in Unglück fallen. Ein verkehrtes Herz, das ist ein unaufrichtiges Herz. Ein Mensch, der hinterhältig ist, der anderen hinters Licht führen will. Als Christen dürfen wir so nicht sein. Unser Herz soll aufrichtig sein, unser Wesen soll gerade sein, transparent und ehrlich. Und wir müssen auch bedenken, was im Herzen ist, das kommt auf die Zunge. Durch unsere Rede wird offenbar, was wir denken, früher oder später, nicht immer so gleich, man kann sich auch verstellen, man kann heucheln, aber früher oder später zeigt sich, welcher Herzenszustand in deiner und meiner Existenz ist. Unser Herz soll nicht hinterhältig sein, sondern gereinigt, ich sage bewusst gereinigt, denn von Natur aus sind wir nicht rein. Unser Herz wird nur gereinigt durch Jesu Blut. Auch hier sind wir wieder beim Neuen Testament. Durch Jesu Blut wird unser Herz gereinigt. Was du denkst, das sagst du. Lass deine Gedanken reinigen, die im Herzen sind. Ein verkehrtes Herz findet nichts Gutes, und wer falscher Zunge ist, wird in Unglück fallen. Vers 21. Wir hatten auch schon mal dieses ähnliche Thema, aber doch jetzt wieder ein neuer Aspekt. Ist immer leicht variiert bei den Sprüchen. Hat jemand einen Dummkopf zum Sohn, gilt natürlich auch für die Töchter, dann hat er auch Kummer. Der Vater eines Narren freut sich nicht. Ein Dummkopf ist ein gottloser Mensch, und das wird in der Bibel auch als Narr oder Tor, altdeutsch, bezeichnet. Wer ist ein gottloser Mensch? Jemand, der die Existenz Gottes leugnet und dementsprechend in Sünde lebt. Es ist Torheit, die Existenz Gottes zu leugnen. Überall offenbart sich Gott. In der Schöpfung, sehr schön zu sehen, in dieser wunderbaren Bergwelt, aber auch am Meer und überall, wo Gott seine Wunderwerke geschaffen hat. Es fängt schon bei den kleinsten Lebewesen an und geht bis zu den Sternen im Universum. Man muss blind sein, wenn man da nicht die Majestät des Schöpfers erkennt. Genauso offenbart sich Gott in der Geschichte. Er lenkt die Geschichte, den Auf- und Abstieg der Völker, die Heilsgeschichte, die er schreibt mit seinem Volk Israel, aber auch mit der Gemeinde, die Unheilsgeschichte der Aufstände gegen Gott, die Prophetie, die sich erfüllt, tausendefach und auch jetzt in der Endzeit umso mehr vor unseren Augen, auch jetzt, was wieder in Israel geschieht. Und auch in unserem Gewissen offenbart sich der Herr. Ein Dummkopf ist ein gottloser Mensch. Wie sehr beten gläubige Eltern, dass sich ihre Kinder bekehren. Je früher, desto besser, denn umso mehr haben sie von ihrem Leben. Ist gerade umgekehrt. Oft denken Jugendliche, ja, ich muss mein Leben noch genießen, bevor ich vielleicht irgendwann zu Gott komme, auf Sterbebett oder so. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Du hast wirklich etwas von deinem Leben, wenn du in deiner Kindheit oder Jugend schon den Herrn Jesus in dein Herz aufnimmst. Und dafür beten gläubige Eltern. Und wie wunderbar, wenn dies geschieht. Wenn du Kinder hast, dann geht niemals auf, für sie zu beten. Vers 22. Ein frohes Herz tut dem Körper wohl. Ein zerschlagener Geist trocknet ihn aus. Hast du ein frohes Herz, dann geht es dir auch insgesamt besser. Das tut auch dem Körper gut. Das wird jeder erfahren haben, der das schon erlebt hat. Man kennt ja heute die Disziplin der psychosomatischen Medizin. Psychosomatisch heißt Geist, körperlich und auch leiblich. Dass Geist, Seele, Leib, dass das alles eine Einheit ist, wir können das nicht trennen. Wenn du depressiv bist, dann drückt dich das auch körperlich nieder. Das kann auf den Magen schlagen. Es kann sich Bitterkeit festmachen, auch in der Galle. Man spricht ja auch von der bitteren Galle. Bauchschmerzen kommen oft von Lebenskrisen. Wenn die Lebenskrisen vorbei sind, dann hören auch diese Schmerzen auf. Wer hat das nicht auch schon erlebt? Die Freude, die trägt, ist allein die Freude im Herrn. Sie bleibt auch im Leiden bestehen. Denn Jesus ist immer bei uns, bei Ängsten, bei Nöten, bei Leiden und Schmerzen. Und wer die Freude im Herrn hat, der wird auch körperlich sie spüren. Er kann alles im Gebet an Gott abgeben. Und das tut Leib und Seele wohl. Man hat fast festgestellt, auch statistisch, dass Christen eine höhere Lebenserwartung haben, weil sie ihre Sorgen an Gott abgeben können. Und oft leben sie auch gesünder, als zum Beispiel in der Regel, sage ich mal, nicht rauchen und auch nicht saufen oder nicht im Übermaß trinken. Zumindest die meisten, hoffe ich. Ja, dann ist auch eine höhere Lebenserwartung. Und der Herr kann auch helfen, von Süchten freizumachen, dass man nicht in irgendwelchen Süchten jeder Art gebunden ist. Denn Süchte, die ziehen den Menschen herunter und schaden Geist, Seele und Leib. Magenschmerzen, Bitterkeit, bittere Galle, das kann einen Menschen, der mit dem Herrn in Verbindung steht, nicht so leicht zermürben wie jemanden, der nur auf sich selber gestellt ist, der keinen hat, keinen Gott und vielleicht noch nicht mal einen Freund auf der Erde. Aber wenn du den Herrn hast und wirklich gute Freunde, dann bist du reich gesegnet, auch wenn es dir vielleicht momentan schlecht geht. äußerlich gesehen. Oft gehen auch körperliche Schmerzen bei Gebet weg. Man kann aber keinen Automatismus draus machen, so wie der Herr will, kann er aufrichten oder auch heilen. Und die Freude und Geborgenheit kehren zurück. Probiere es aus. Ein frohes Herz tut dem Körper wohl, ein zerschlagener Geist trocknet ihn aus. Vers 23. Vielleicht kann man ein bisschen aufmachen. Der Gottlose nimmt heimlich Geschenke an, um die Wege des Rechts zu umgehen. Wieder ein ganz anderer Gedanke. Heimlich Geschenke annehmen, um die Wege des Rechts zu umgehen. Wie kann man das mit einem Wort bezeichnen? Bestechung, Korruption. Bestechung geht gar nicht. Bei Christen gar nicht und es sollte auch in der Welt eigentlich nicht sein. Geschäfte müssen ordentlich und transparent, also durchschaubar, erfolgen. Gerichtsurteile müssen möglichst objektiv gefällt werden. Deshalb hat ja Gott uns auch zwei Ohren gegeben, auch dem Richter, damit er beide Seiten hören kann. Und nur einen Mund, damit er dann das Urteil spricht. Wer andere Menschen besticht, sündigt schwer, ebenso wer sich bestechen lässt. Beide Seiten. Wenn dir Geld angeboten wird für etwas, was nicht in Ordnung ist, dann lehne es ab. Verzichte lieber auf dieses schmutzige Geld. Trete der Korruption überall entgegen, wo du ihr begegnest. Und oft erlebt man das auch in Verbindung mit Handwerkern. Gott sei Dank nicht alle sind so. Aber wenn man sich irgendwas machen lässt, so mit dieser Schwarzarbeit, was es alles gibt, auch da muss man aufpassen, dass man nichts gegen Gottes Wort und das Gewissen tut. Sei als Christ ein Licht in dieser Welt. Gerade in Finanzdingen können wir das zeigen, dass wir Licht sind und nicht Finsternis. Der Gottlose nimmt heimlich Geschenke an, um die Wege des Rechts zu umgehen. Vers 24. Der Verständige hat die Weisheit vor Augen, doch für den Dummen liegt sie am Ende der Welt. Wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah? Das sagt sogar der Volksmund. Und das gilt auch für die Weisheit. Wo finden wir sie? Müssen wir da nach Asien fahren, zu den Gurus, nach Tibet, auf den Himalaya, zu diesen okkult inspirierten Meistern? Oder liegt die Weisheit für uns hier viel näher, nämlich in Gottes Wort, der Bibel? Die Antwort ist ganz klar, sie liegt allein bei Gott, beim einzig lebendigen Gott und in seinem Wort, der Heiligen Schrift. Viele Menschen verschmähen die Bibel und suchen in allen möglichen Religionen und Ideologien der Welt nach Wahrheit und Weisheit, aber sie finden sie dort nicht. Höchstens Menschenweisheit, die aber sehr subjektiv ist und die einander widerspricht. Manchmal ist es auch dämonisch inspirierte Weisheit, die im Gegensatz steht zu Gottes Wort. Da muss man besonders aufpassen. Prüfe alles, was du von Menschen hörst. Und Menschen sagen ja manchmal auch etwas Gutes und Sinnvolles, das ist schon klar. Aber prüfe alles, ob es Politiker, ob es Philosophen sagen, ob Ökonomen, Soziologen und so weiter. Alles anhand der Bibel, ob es mit Gottes Wort übereinstimmt. Auch was Kirchenführer sagen, müssen wir auch alles heutzutage prüfen. Auch was Prediger sagen, Pastoren, viele weichen leider von Gottes Wort ab. Aber wahre Weisheit ist allein in der Heiligen Schrift. Komm doch zu Jesus, lies die Bibel, dann wirst du die wahre Weisheit finden. Und die wahre Weisheit ist immer gepaart mit der Gottesfurcht. Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit und Erkenntnis. Wo du keine Ehrfurcht vor Gott hast, wirst du auch nicht Weisheit für deinen Verstand finden. Denn Weisheit ist immer allumfassend, existenziell, sie durchdringt unser ganzes Wesen. Gedanken, Worte und Taten. Das waren einige Gedanken zu Vers 24. Der Verständige hat die Weisheit vor Augen, doch für den Dummen liegt sie am Ende der Welt. Noch vier Verse. Vers 25. Ein törichter Sohn bereitet seinem Vater Verdruss und seiner Mutter Herzeleid. Hier haben wir schon wieder die törichten Kinder. Das ist also ein Thema, was doch sehr wichtig ist. Da geht es um die nächste Generation, dass die klar steht vor dem Herrn. Immer wieder wird in der Bibel vor Kindern gewarnt, die den Weg Gottes nicht gehen. Sie verursachen ihren gläubigen Eltern Schmerzen, seelische Schmerzen, manchmal auch körperlich. Nicht nur die Eltern weinen um sie, sondern auch Gott weint um sie. Er lädt sie aber ein, umzukehren, genauso wie der liebende Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der seinem Sohn entgegenlief, als er aus der Welt der Sünde und Verlorenheit ins Vaterhaus zurückkam und ein Fest für ihn bereitet hat. Wir lesen das im Lukas-Evangelium Kapitel 15. Und so gilt auch für dich, liebe Seele, die Einladung: gib niemals auf, dein Kind auf Knien im Gebet zu Gott zu bringen und im Gebet, um es zu ringen, das Kind, das noch nicht den Weg mit Jesus geht. Ein törichter Sohn bereitet seinem Vater Verdruss und seiner Mutter Herzeleid. Dann Vers 26. Einen Gerechten zu bestrafen ist schon nicht gut, erst recht nicht Edle zu schlagen um ihrer Aufrichtigkeit willen. Nun, vor Gott ist jeder Mensch ein Sünder und verdient Strafe, auch jeder von uns. Keiner ist von sich aus gerecht, höchstens selbstgerecht, und das ist gerade Sünde. Aber was nun irdisches Recht und Unrecht angeht, so muss die Strafe der getanen Schuld entsprechen. So ist es in der Rechtsprechung. Es darf nicht sein, dass der Unschuldige verurteilt und der Schuldige freigesprochen wird. Wir haben es schon gehört. Auch nicht durch Geldzahlung, Korruption und Ähnliches. Auf Erden muss die Strafe gemäß der Schuld vollstreckt werden. Das ist das Prinzip der Gesetze, der Obrigkeit und Rechtsprechung. Es gibt eine Ausnahme, wenn jemand begnadigt wird, zum Beispiel das Todesurteil nicht vollzogen werden muss. Bei uns gibt es ja nicht mehr, aber in anderen Ländern schon, etwa auch in den USA. Dann kann der Begnadigte dankbar sein, dass er nicht die ganzen Folgen seiner Schuld tragen muss, in dem Fall die Todesstrafe. Und wir wissen ja, die Todesstrafe für uns alle, die wir verlorene Sünder sind von Natur aus, die hat der Herr Jesus getragen. Er hat sie auf sich genommen, damit wir nicht verurteilt werden, damit wir nicht in die ewige Verdammnis in der Hölle kommen müssen. Vers 26, einen Gerechten zu bestrafen, ist schon nicht gut, erst recht nicht Edle zu schlagen, um ihrer Aufrichtigkeit willen. Vers 27, ein Vernünftiger mäßigt seine Rede, und ein verständiger Mann wird nicht hitzig. Wer kühlen Geistes ist, kann es auch übersetzt werden. Nun, wenn es bei Diskussionen heiß hergeht, bleibst du dann ruhig und besonnen? Sagst du nur das Notwendige? Sagst du dann nur die Wahrheit und das, was dem Frieden dient? Den weisen Menschen, der in der Gottesfurcht wandelt, erkennt man daran, dass er zuerst betet und nachdenkt, bevor er redet. Vielleicht gibt es unter uns so jemanden. Ich habe da auch immer wieder zu kämpfen, muss ich zugeben. Bevor wir reden, immer erst beten und nachdenken. Im Neuen Testament lesen wir: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Sei langsam zum Reden und langsam zum Zorn, lesen wir ebenso. Zorn ist zerstörerisch. Und wenn wir zu viel reden, kann der Zorn noch vermehrt werden. Wenn wir dagegen nicht weiter streiten, böse diskutieren, wenn wir damit aufhören, dann kann sich alles beruhigen und besänftigen. Wie gesagt, das heißt nicht, dass die Wahrheit unter den Teppich gekehrt wird. Es gibt schon das Ringen um die Wahrheit. Aber die absolute Wahrheit liegt allein in Gott. Wir diskutieren oft über vordergründige Dinge, subjektive Wahrheiten, die gar nicht die vollkommene Wahrheit Gottes ist. Und da müssen wir einfach demütig und bescheiden sein und erkennen, auch wir haben nicht die ganze Wahrheit erkannt. Und vielleicht hat der andere ja auch recht in gewissen Dingen. Natürlich nicht, wo es um zentrale Heilsfragen geht. Da gilt, Jesus allein ist die Wahrheit und sein Wort ist die Wahrheit. Aber in vielen alltäglichen Fragen lohnt es sich eigentlich gar nicht, so zu diskutieren, dass man da einander, bildhaft gesprochen, die Köpfe einschlägt. Ein Vernünftiger mäßigt seine Rede und ein verständiger Mann, das gilt natürlich auch genauso über die Frauen, der wird nicht hitzig. Dann noch der letzte Vers für heute Morgen. Selbst ein Narr wird für weise gehalten, wenn er schweigt, für verständig, wenn er seine Lippen verschließt. Das hängt sehr eng zusammen mit dem Vers zuvor. Wer einen kühlen Geist hat, heute würden die Jugendlichen sagen, cool, aber im wörtlichen Sinne, also sich nicht hitzig ereifert, das heißt eigentlich cool, ja, das ist das moderne Wort, das gab es früher gar nicht. Wenn du zu einem Thema nichts zu sagen hast, dann schweige zu diesem Thema. Gar kein Rat ist besser als ein falscher Rat. Manchmal fragen mich Leute wegen irgendeiner Sache, wenn ich mich auskenne, gebe ich gerne Antwort. Aber wenn ich sage, das ist nicht mein Fach- und Kenntnisbereich, dann sage ich lieber nichts, bevor ich einen falschen Rat gebe. Da muss man einfach auch bescheiden und demütig bleiben. Wir müssen nicht zu allem unsere Weisheit, in Anführungsstrichen, kundtun. Da, wo du kompetent bist, wo du dich auskennst, bringe dein Wissen und deine Gaben ein. Das wäre dann auch ein Versäumnis, wenn du das nicht tust. Wenn du zum Beispiel jemanden siehst, der mit dem Auto nicht weiterkommt und du bist ein Automechaniker, dann ist ja ganz klar, dass du dann auch die Gabe einbringen kannst. Wenn aber ich das jetzt machen wollte, ich könnte die Leute trösten und vielleicht ein bisschen helfen, aber ich habe jetzt diese Kenntnis nicht. Und so ist es auch bei anderen Dingen. Da, wo jemand sich auskennt, soll er die Gaben einbringen oder sich etwas sagen lassen und von anderen lernen. Ja, stehe also auch hier zu deinen Grenzen und sei demütig, so wirst du in der Weisheit wachsen. Und deshalb gilt, selbst ein Narr wird für weise gehalten, wenn er schweigt, für verständig, wenn er seine Lippen verschließt. Amen. Ich möchte euch bitten, euch in Ehrfurcht vor Gott zu erheben und ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir haben wieder vieles gehört aus deinem Buch der Weisheit. Und schenk uns jetzt, dass wir es auch bewegen können im Herzen, verdauen können, unser Leben darauf einstellen. Wir danken dir vor allem, Herr Jesus, dass du als Unschuldiger für uns Schuldige gestorben bist, dass du diesen Weg gegangen bist aus Liebe und dass wir dadurch das ewige Leben haben. Dafür rühmen und preisen wir dich auch an diesem herrlichen Sonntag, wo wir auch an deine siegreiche Auferstehung gedenken. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen. Amen.